Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zunächst den Predigttext aufschlagen. Steht weiterhin im ersten Buch Samuel, diesmal Kapitel 22. 1. Samuel, Kapitel 22. Ich lese uns dazu das ganze Kapitel vor. Erstes Buch Samuel, Kapitel 22, das komplette Kapitel. Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adullam. Als das seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters hörten, kamen sie dorthin zu ihm hinab. Und es versammelten sich zu ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden waren, und alle, die ein verbittertes Herz hatten. Und er wurde ihr Oberster, und sie hielten es mit ihm, etwa 400 Mann. Und David ging von dort nach Mizpe in Moab und sprach zum König von Moab: Lass doch meinen Vater und meine Mutter herkommen und bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. Und er führte sie vor den König von Moab, und sie blieben bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Aber der Prophet Gad sprach zu David: Bleibe nicht auf der Bergfeste, sondern geh ins Land Juda. Und David ging weg und kam in den Wald Hareth. Und als Saul hörte, dass David und die Männer, die bei ihm waren, entdeckt worden seien, Saul aber saß gerade in Gibea unter der Tamariske auf der Anhöhe, den Speer in der Hand, und alle seine Knechte standen vor ihm, da sprach Saul zu seinen Knechten, die vor ihm standen: Hört doch, ihr Benjaminiter! Wird auch der Sohn Isais euch allen Äcker und Weinberge geben? Wird er euch alle zu Obersten über Tausende und zu Obersten über Hundert machen, dass ihr euch alle gegen mich verschworen habt und niemand es meinen Ohren offenbarte, als mein Sohn einen Bund mit dem Sohn Isais gemacht hat? Und ist niemand unter euch, dem es um meinetwillen leid tat und der es meinen Ohren offenbarte, dass mein eigener Sohn meinen Knecht gegen mich aufgewiegelt hat und mir nachstellt, wie es heute offenbar ist? Da antwortete Doeg, der Edomiter, der neben Sauls Knechten stand, und sprach: Ich sah den Sohn Isais, als er nach Nob zu Abimelech, dem Sohn Aschitubs, kam. Der befragte den Herrn für ihn und gab ihm Brot, und das Schwert Goliaths des Philisters gab er ihm auch. Da sandte der König hin und ließ Achimelech rufen, den Sohn Aschitubs, den Priester und das ganze Haus seines Vaters, die Priester, die in Nob waren. Und sie kamen alle zum König. Und Saul sprach: Höre doch, du Sohn Aschitubs. Und er antwortete: Hier bin ich, mein Herr. Und Saul sprach zu ihm: Warum habt ihr einen Bund gegen mich gemacht, du und der Sohn Isais, dass du ihm Brot und ein Schwert gegeben und Gott für ihn befragt hast, sodass er sich gegen mich auflehnt und mir nachstellt, wie es heute offenbar ist? Da antwortete Achimelech dem König und sprach: Und wer ist unter allen deinen Knechten so treu wie David, der dazu noch der Schwiegersohn des Königs ist, der Zutritt zu deinem geheimen Rat hat und in deinem Haus so hoch angesehen ist? Habe ich denn erst heute angefangen, Gott für ihn zu befragen? Das sei ferne von mir. Der König lege dies weder seinem Knecht noch dem ganzen Haus meines Vaters zur Last. Denn dein Knecht hat von alledem nichts gewusst, weder Kleines noch Großes. Aber der König sprach: Du musst gewisslich sterben, Achimelech, du und das ganze Haus deines Vaters. Der König sprach zu den Läufern, die vor ihm standen: Tretet herzu und tötet die Priester des Herrn, denn ihre Hand ist auch mit David. Und obgleich sie wussten, dass er floh, haben sie es mir doch nicht eröffnet. Aber die Knechte des Königs wollten ihre Hand nicht an die Priester des Herrn legen, um sie zu erschlagen. Da sprach der König zu Doeg: Tritt du herzu und erschlage die Priester. Und Doeg, der Edomiter, trat herzu und fiel über die Priester her und tötete an jenem Tag 85 Männer, die das leinene Ephod trugen. Und Nob, die Stadt der Priester, schlug er mit der Schärfe des Schwertes vom Mann bis zur Frau, vom Kind bis zum Säugling, sowie Rinder, Esel und Schafe mit der Schärfe des Schwertes. Es entkam aber ein Sohn Achimelechs, der Sohn Achitubs, er hieß Abiatar. Und er floh zu David. Und Abiatar berichtete David, dass Saul die Priester des Herrn niedergemacht habe. David aber sprach zu Abiatar: Ich wusste wohl an jenem Tag, als Doeg der Edomiter dort war, dass er Saul gewiss sagen werde: Ich bin schuldig an allen Seelen aus dem Haus deines Vaters. Bleibe bei mir und fürchte dich nicht. Denn der, welcher nach meinem Leben trachtet, der trachtet auch nach deinem Leben. Doch bei mir bist du gut beschützt. Soweit das Wort Gottes. Liebe Gemeinde, ich möchte einmal einen etwas ungewöhnlichen Einstieg in diesen Text wählen. Denn noch einmal über Saul zu reden und diese Frage jetzt in der Reihe dieser Predigten über das erste Buch Samuel aufzugreifen, haben mich unlängst einige Fragen bewogen, die immer wieder aufkamen. Und ich habe mich doch im Grunde darüber gewundert. Wir hatten nun einige Predigten über Saul und über die Ereignisse um ihn herum. Und doch immer wieder kam einmal die Frage auf, was ist eigentlich mit dem Saul? Ist er nun gerettet? Kommt er in den Himmel oder nicht? Dass wir dann auch noch in der Jugendstunde einmal diese Frage betrachtet hatten, zu einem ganz anderen Blickwinkel, wo Fragen aufkamen, ist jetzt der oder der gerettet? Oder wie steht es denn mit dem? Und allesamt Personen im Alten Testament waren oder Personen, die im Alten Testament genannt wurden, da stand mir diese Frage vor dem Sinn. Ja, wie ist es nun? Wer ist denn nun eigentlich gerettet von diesen Leuten? Was ist denn nun mit diesem Saul? Ist er gerettet? Was ist mit David? Was ist mit Salomo? Oder vielleicht auch einige Nebendarsteller oder Nebenpersonen, bei denen man sich diese Frage stellen kann. Wie war es? War Hiob gerettet? Waren seine Freunde gerettet? Und gerade im Alten Testament kommt doch diese Frage sehr oft hoch. Wie ist es mit dem einen oder anderen? Wie ist es mit den Personen, die uns dort begegnen? Werden wir sie im Himmel sehen oder nicht? Ist Saul nun gerettet oder nicht? Und ich möchte den ersten Abschnitt einmal unter diese Frage stellen. Was ist denn mit diesem Saul, dem ersten König Israels? Ich möchte zu Beginn vielleicht auch auf ein Problem in unserer Sprache hinweisen oder in unserem Umgang mit diesen Begriffen, wie mit diesem Begriff gerettet sein. Unser Verständnis hinter diesem Begriff gerettet sein ist irgendwo im Grunde doch ziemlich vage. Und sehr oft wird unter dem Begriff gerettet sein nichts anderes verstanden, als dass Menschen ihr Leben übergeben oder dass sie es an Gott hängen, dass sie sich für Gott entscheiden oder dass sie eintreten in irgendeiner Art und Weise in den Kreis der Christen, dass sie sich jetzt dazu zählen. Aber das wäre ja keine Rettung, sondern eine Art Veränderung oder Verbesserung. Von einer Rettung zu reden, das wäre eher richtig, wenn ein Mensch in einer ausweglosen Situation steckt, wo er sich selbst nicht mehr helfen kann und von dort gerettet werden muss. Und gerade in diesen Tagen, wenn wir die Presse verfolgen, da ist das Wort Rettung doch eigentlich das Thema. Und es wird richtig gebraucht. Denn das, was da gerettet wird, das ist in der Regel verloren. Es kann sich nicht mehr selbst helfen. Unser Banksystem, unser Wirtschaftssystem steht auf einmal in der Diskussion und es soll gerettet werden. Ja, warum denn? Warum müssen die Banken in diesem Land gerettet werden? Nun einmal, hier ist die Antwort ganz einfach, weil sie sich selbst nicht mehr retten können. Sie müssen von sich wegschauen, sie müssen etwas anderes sehen und sie müssen sich retten lassen. Die Banken sind so weit verschuldet, dass sie als Unternehmen sich selbst nicht mehr aus ihrem Schlamassel befreien können. Das genau ist der Punkt, an dem in dem Fall eine Institution oder auch jeder andere Mensch auch überhaupt erst Rettung braucht. Erst eine völlig ausweglose Situation ist überhaupt die Grundlage für Rettung. Wenn wir von Rettung in einem geistlichen Sinne reden, dann kommt zu diesem Gerettetwerden auch noch etwas hinzu. Was ich meine, das dürfen wir nicht vergleichen wie zum Beispiel mit der Rettung einer Bank, die letzten Endes gerettet wird ausschließlich durch Geld. Wenn wir über Menschen reden oder über die Frage darüber, ob ein Mensch gerettet ist, dann dürfen wir jetzt nicht den Fehler machen und an eine große Geldsumme denken oder an irgendetwas, was wir in unserem Leben zusammenbringen könnten, um diesen Menschen geistlich zu retten. Mit Geld, mit Dingen, die wir sehen, können wir diesen Menschen sicher retten, wenn er in einem Teich ist, können eine Leiter kaufen, sie auf den Teich legen und den Menschen retten, im sichtbaren Bereich. Wenn wir aber nun über das Wort Gottes und wenn wir über Menschen reden und uns diese Frage stellen, ob ein Mensch gerettet wird, dann meinen wir nicht, dass er vom Baum heruntergeholt wird, weil er nicht springen und nicht klettern kann. Dann meinen wir auch nicht, dass sein gebrochenes Bein geheilt wird, sondern dann meinen wir einen Menschen, der genauso wie die Banken dieser Zeit, aber auch Menschen in ihrer Not, in ihrer Krankheit oder in sonstigen Situationen so verloren sind, dass ihr Geist völlig verloren ist. Dann reden wir nicht von einer Vervollkommnung des eigenen Lebens. Dann reden wir nicht von einer Weiterführung der alten Situation. Wenn wir geistlich von einem Menschen reden, der verloren ist, dann reden wir davon, dass er auch in dem unsichtbaren Bereich seines Wesens, dass er in seinem Geist verloren ist. Als Hilfskonstrukt oder als Notlösung hören wir immer wieder, dass es Konzepte, dass es Modelle gibt, mit denen Menschen eben diesen Geist weiter ausbauen können. Dann wird üblicherweise von Erleuchtung geredet. Dann redet man auch in irgendeiner Weise von gerettet sein oder von einer Verbesserung des Geistes, wenn Menschen versuchen, sich selbst zu erleuchten. Aber hier, bei der Frage, die wir jetzt behandeln wollen, wollen wir auch das nicht als Errettung zulassen. Ein Geist, der verloren ist und der Rettung braucht, der kann nicht verbessert werden. Er ist in einer Situation, in der er so ausweglos verloren ist, dass ein anderer kommen muss, um ihn zu retten. Also das Problem des Menschen im eigentlichen Sinne ist sehr ernst zu nehmen. Und es ist eben nicht nur ein Problem, bei dem ihm Erleuchtung fehlt. Ich möchte einmal ein Bild für diesen Menschen geben. Der Mensch ist im Grunde wie eine rollende Kugel, die einen Abhang hinunterrollt. Ohne Gegenstände, ohne das Bild zu überstrapazieren. Wie eine Kugel, die dieses Gefälle hinunterrollt und nicht anhalten kann. Und am Ende dieser Strecke, da ist ein tiefer Abgrund. Von Adam abzustammen heißt, dass die Kugel vom ersten Tag an rollt. Vom ersten Tag an des Daseins rollt sie und hält nicht an. Manche Menschen glauben, man könnte diese Kugel davon überzeugen, aufzuhören zu rollen. Aber es wird nicht klappen. Manche Menschen wollen sich heldenhaft davor schmeißen, aber die Kugel rollt weiter. Was also kann den Lauf der Kugel anhalten? Wir machen uns oft genug Gedanken darüber, ob A oder B gerettet ist. Diese Frage bewegt uns vor allem dann, wenn wir zum Beispiel uns über nahestehende Menschen Gedanken machen. Aber ich möchte auf eine Perspektive hinweisen, wie diese Frage in der Bibel behandelt wird. Erstaunlicherweise hat die Bibel einen ganz anderen Schwerpunkt und eine ganz andere Betrachtung dieser Frage. Es geht im Grunde in allen Betrachtungen nicht darum, ob jemand anders gerettet ist, sondern es geht darum, wo du selbst stehst, ob du selbst gerettet bist. Der Schwerpunkt liegt darauf, die Frage zu entdecken, dass du einen Retter brauchst. Der Schwerpunkt liegt darauf, zu verstehen, dass du verloren bist. Dass du eine Kugel bist, die den Abhang hinunterrollt. Klar wäre es gut, wenn die Bibel vielleicht im Anhang hinten ein Verzeichnis hätte mit einer Liste der Geretteten. Darum ist etwas geistlicher zu sagen, uns würde auch ein Blick in das Buch des Lebens helfen. Das wäre ja schon ganz gut. Vielleicht ab und zu mal nachschlagen. Aber stattdessen finden wir in dem Wort Gottes kurze und lange Begebenheiten, die uns darauf hinweisen, dass wir einen Erlöser brauchen. Ich glaube, dass diese Erkenntnis alle Glaubenden zusammenbindet. Alle glaubenden Menschen haben sich irgendwann mal eine Frage gestellt. Habe ich verstanden, dass auch ich einen Erretter brauche? Alle Glaubenden können irgendwann einmal zurückblicken auf den Moment, dass sie verstanden haben, dass sie so verloren sind, dass sie einen Retter brauchen. Und es gibt in der Bibel viele Menschen, viele Personen, von denen wir lesen, dass sie einen Erlöser brauchen. Namentlich sind das alle Sünder. Wir können viele Beispiele anführen. Salomo erkannte die Nichtigkeit und die Verlorenheit des menschlichen Daseins. So als stünde es ihm täglich vor den Augen. Hiob redet offen von einem Erlöser, den er braucht. David, ein Zeitgenosse Sauls, auch ihm war klar, dass er einen Erlöser braucht, dass er selbst verloren ist, dass er hinabrollt diesen Abgrund und dass es immer weitergeht und dass er es nicht aufhalten kann. Alle Menschen, die errettet werden, erkennen, dass sie einen Erlöser brauchen. Und deshalb stellt sich für uns auch zuallererst, bevor wir die Frage stellen, ob jemand anders errettet ist, die Frage, bist du errettet? Um das einmal auf das Bild der rollenden Kugel zu beziehen. Dann ist es so, wie wenn man jetzt dieser Kugel, die ja ein Bild ist für den Menschen, irgendwann einmal klar machen muss, dass sie den Abhang hinunterstürzt. Und dann beginnt etwas, das der Mensch versteht, dass er rollt. Dass er hinabrollt und dass dieser Abgrund für ihn nicht aufzuhalten ist. Und damit im Grunde beginnt eine Erkenntnis, die den Menschen zum Glauben führt. Aber das ist noch lang nicht der Glaube, das ist noch lang keine Errettung. Es gibt viele Menschen, die verstehen, dass ihr ganzes Leben chaotisch ist, verloren ist und in den Abgrund läuft. Und ich glaube, hierzu können wir auch Saul zählen, der in seinem Leben immer wieder verstand, und er mit viel Kraft dagegen anging, zu vermeiden, dass er in diesen Abgrund stürzte. Und wie sein Leben ausging, das kennen wir alle. Er stürzte in keinen Abgrund, sondern in ein Schwert. Und er stürzte sich selbst in dieses Schwert. Ein Selbstmord beendet sein Leben. Und dennoch würde ich sagen, dass er im Leben immer wieder verstanden hat, dass sein Leben abwärts geht. An diesem David stand es ihm Tag vor Augen, wie sein Leben bergab geht. Und wenn wir das einmal vielleicht nochmal auf die Kugel beziehen, ohne es zu überstrapazieren, dass so eine rollende Kugel, die so im vollen Rollbetrieb ist, versteht, dass sie rollt, ist ja schon ein Wunder an sich, weil Kugeln verstehen nichts. Aber beziehen wir das einmal auf Menschen, wenn wir Menschen so in unserem Alltag drinstecken, der immer weiter auf diesen Abgrund rollen, sehen wir doch normalerweise nicht. Allein das ist schon ein Moment, wo wir sagen müssen, Hierzu ist im Grunde ein Wunder nötig, dass der Mensch versteht, wohin sein Leben führt. Ohne das Bild jetzt hier maßlos zu übertreiben, wissen wir auch, dass dieser Abgrund, der vor der rollenden Kugel steht, nur dann vermieden werden kann, wenn ein anderer in diesen Abgrund, in diesen Tod stürzt. Wir wissen alle, dass es einen geben muss, der die Kugel anhält und selbst in diesen Abgrund stürzt. Der selbst sein Leben gibt für einen anderen Menschen. Es gibt auch Menschen, die in unserer Umgebung leben und die einmal irgendwann verstanden haben, dass ihr Leben auswegslos ist. Aber zwischen dem, dass sie erkennen, wer Jesus ist, dass er ihr persönlicher Retter sein könnte, dass er ihr Heilsbringer sein könnte, steht immer noch eine unendliche Kluft. Wir können daraus schlussfolgern, dass es nicht damit getan ist, dass wir verstandesmäßig erfassen, dass wir in unserem Leben auf einen Abgrund zurollen, sondern wir müssen tatsächlich in unserem Leben, im Glauben, einen Erretter annehmen, der für uns in diesen Abgrund gestürzt ist. Und das ist noch weit mehr, als nur zu wissen, dass es eine Tatsache ist, dass unser Leben ein Problem ist, dass unser Leben in den Abgrund führt. Das ist noch eine weit höhere Erkenntnis. Und wenn wir uns in unserem Leben umschauen, dann entdecken wir viele Menschen, die vielleicht im ersten Moment den Anschein erwecken, als wäre das bei ihnen auch der Fall. Und so haben wir, wenn wir uns umschauen in den Gemeinden und in der Gemeinschaft der Glaubenden, auch immer noch mit Moglern und mit Betrügern zu tun. Mit Menschen, die aus ihrem Glauben keinen wahren Trost ziehen. Die stehen geblieben sind bei kleinen Erkenntnissen und die aus welchem Grund auch immer mit viel Kraft den Anschein erwecken, als hätten sie ihren persönlichen Heiland gefunden. Letzten Endes ziehen sie ihren Trost und ihre Gewissheit aber aus den Dingen, die um sie herum sind. Und ich möchte das auch noch einmal auf Saul anwenden und in sein Leben hineinschauen. Einmal zu verstehen, ob in Saul doch irgendetwas erkennbar ist, was darauf hindeutet, dass er verstanden hat, dass er einen Erlöser braucht. Lasst uns vielleicht einmal damit anfangen, was uns positiv an Saul auffällt. Wenn wir in sein Leben schauen und nur hier aus diesem Text, dann wissen wir, dass Saul insgesamt ja den Priesterdienst und auch die Opfer akzeptierte. In seinem Leben war eine Komponente sicher auch der religiöse Alltag. Der Alltag in dem Volk, in dem er lebte. Saul akzeptierte Priester und Opfer. Oder um es einmal etwas überspitzt zu formulieren, er konnte damit leben und er fügte sich dem ein. Saul akzeptierte am Anfang auch Samuel, dass er zum König gesalbt wurde, als er zum König eingesetzt wurde, war Samuel für ihn sehr akzeptabel, sehr angenehm in seiner Nähe. Letzten Endes hat er sogar im Laufe seines Lebens Samuel sehr hoch geschätzt. Nicht umsonst ist er am Schluss seines Lebens zu der Wahrsagerin nach Endor gegangen, um sie zu befragen, wo Samuel ist, um von Samuel Rat zu erhalten. Letzten Endes führte Saul auch Gottes Werk an den umliegenden Völkern aus. Er ging in Kriege, er führte Schlachten, er siegte, er brachte den Sieg mit nach Hause und war durchaus ein erfolgreicher Feldherr. Er vollendete, was sonst noch um ihn herum offen war, was die Richter offen ließen, was Josua offen ließ in der Landnahme. Aber in Sauls Leben gab es neben diesen positiven Dingen auch sehr viele negative Dinge. Letzten Endes war genau da, wo Saul die Dinge Gottes akzeptierte, nämlich Priesterdienst, Opferdienst, er keineswegs geduldig und schon gar nicht konsequent. Wenn es spitz auf Knopf stand, dann nahm er seine eigene Kraft und ersetzte dadurch Gottes Ordnungen. Alles war gut, solange es in seine Welt passte, aber wenn es dann darum ging, wenn es spitz auf Knopf stand, dann war sein Weg ihm wichtiger. Letzten Endes sehen wir bei Saul auch, dass er sein ganzes Leben lang neidisch und verhasst war gegen David. Sein Hass so tief saß, dass er diesen Mann jagte, um zu vermeiden, dass die Regentschaft, die er hatte, in irgendeiner Weise auf David überging. Und hier in Kapitel 22, um das einmal als Beispiel zu nehmen, da wird noch etwas offenbar von Saul. An dieser Stelle tötete er ja nun zahlreiche Priester, 85 Priester. Allein dafür, dass sie David halfen, im Weg wiesen und damit fühlte sich Saul schon angegriffen und erklärte sie zu Feinden, zu so großen Feinden, dass er sie umbringen ließ. Priester im Priesterdienst. Sicher einer der ganz tiefen Punkte in Sauls Leben, in dem er alles verwarf, was um ihn herum war. In dem er alles verwarf, was ihm eigentlich Halt geben sollte. Die Priester hätten ihm Halt geben können. Sie hätten ihn hinweisen können auf Gott. Aber er erweist sich als derjenige, der genau das aus seinem Leben ausradieren will. Und auch hier wieder sehen wir, dass es, wenn es eng wurde für Saul, dass dann alles, was er akzeptierte, nicht mehr standhielt. Schon erwähnt, lesen wir in Kapitel 28, dass er dann eine der Todsünden begann, zu einer Wahrsagerin zu gehen, die er eigentlich ausgerottet hatte aus dem Land, aber da war noch eine übrig und er wollte Wegweisung von Samuel haben und ging dann zu dieser Totenbeschwörerin, zu dieser Wahrsagerin. Und letzten Endes in seinem Leben sehen wir, dass Saul so verzweifelt war, so weit am Ende war, dass er sich selbst das Leben nahm. Wenn wir das auf das beziehen, was wir über das Gerettetwerden gesagt haben, was ist dann die Antwort auf die Frage, ob Saul nun gerettet war? Wir können nur sagen an dieser Stelle, dass nichts darauf hindeutet. Eine Zeit lang war er von Gottes Geist beseelt, aber dann wird offenbar, dass Saul ein Feind Gottes ist. Alles in allem können wir schnell sagen, dass Saul nicht wirklich Gott verstand. Er hatte keine Ahnung, wer Gott war. Er verstand nicht viel von ihm. Er verstand etwas. Er hatte eine Ahnung. Er nahm sie auch stückweise an. Aber hatte er deshalb Glauben? Was ihm völlig fehlt in seinem Leben, das war der Glaube an einen Erlöser. Das war die Erkenntnis, dass er in seinem Leben völlig verloren ist. Nichts davon können wir bei Saul erkennen. Deshalb können wir nur zu einem Schluss kommen. Da ist kein Anzeichen, dass Saul tatsächlich an einen Erlöser glaubte. Dass Saul tatsächlich an Christus glaubte. Ich denke, dass der Predigttext von heute und dieses harte Urteil an den Priestern nochmal deutlich belegt, wie sogar eine teilweise Erkenntnis in das Gegenteil umschlagen kann. Ihm reichte nur die Freundschaft mit seinem Feind aus, um Priester töten zu lassen. Saul war von Gott gesegnet. Es war nicht so, dass Saul nicht von Gott geführt worden wäre. Er hatte Gottes Geist eine Zeit lang gehabt und Gott beschützte ihn während der ganzen Zeit, in der er König war. Aber Sauls Kampf gegen David symbolisiert letzten Endes die unbändige Macht des Verzweifelten, der gegen einen Gesegneten kämpft. So wie David langmütig akzeptiert, dass Saul noch König ist, genauso wenig hat Saul akzeptiert, dass David in seinem Umfeld irgendwo existieren darf. David die Chance hatte, Saul ans Leben zu gehen, das Schicksal in seine menschlichen Hände zu nehmen, hat ihn alles daran gehindert, mit menschlicher Kraft sein Königsamt anzustreben. Und Saul ist letzten Endes genau das Gegenbeispiel. Er symbolisiert menschliche Kraft. Er symbolisiert Stärke, aber eben menschliche Stärke, mit der er versuchte, mit aller Gewalt an seinem Königsamt festzuhalten. Im Psalm 127, da lesen wir, dass die Stadt unbewacht ist, wenn Gott nicht der Wächter ist. Dass es umsonst ist, wenn wir all unsere menschlichen Kräfte zusammennehmen und unsere Tagespflichten erfüllen, wenn wir nicht zu Gottes Geliebten gehören. Sauls Angriffe auf David, sein Hass, sein Neid, sind im Endeffekt der Kampf des Unglaubens gegen den Glauben. So wie Saul stehen auch oft Menschen gegen uns. Und vielleicht ist deshalb der Trost, der aus Davids Worten gerade in den Psalmen hervorgeht, der beste Trost für uns, weil er uns so vertraut vorkommt. Weil er das beschreibt, was dem Glaubenden in seinem Leben auch passiert. Menschen nah, fern, mit teilweise Erkenntnis von Gott, mit völlig fehlender Erkenntnis von Gott, den Glaubenden nachstellen, sie schikanieren, sie ärgern, ihr Alltagsleben durchkreuzen. All diese Dinge reflektiert David ja in den Psalmen. Und wenn wir diesen Psalm 57 vielleicht noch einmal zurückrufen, den wir heute gelesen haben, aber wie in anderen, vielen, vielen anderen Psalmen auch, fühlt sich David vollkommen geborgen bei Gott. Saul? Saul fühlte sich nie geborgen. Ist uns das einmal aufgefallen? Er fühlte sich in der Welt geborgen. Er fühlte sich in dieser trügerischen Geborgenheit wohl. Er war lieber auf dem Schlachtfeld oder bei langen Ritten oder bei großen Siegen oder saß mit seinem Schwert da und symbolisiert Stärke. Aber letzten Endes ist Saul auch derjenige, der in seinem Leben an schweren Depressionen litt, die so schwer wurden, dass er schwermütig war und ihm irgendwann nur noch Musik helfen konnte. Alles, was blieb, war der ruhige Klang der Musik von seinem Erzfeind, von David. Denn David spielte besser als die anderen und er konnte wirklich Sauls Geist besänftigen. David betete Gott eben nicht nur mit seinen Musikinstrumenten an, sondern tatsächlich mit allem, was er hatte. Mit Worten, mit Schreien, mit Seufzen, mit Klagen, mit Musikinstrumenten. Hauptsache, Gott wurde dabei geehrt. Der Großteil der Musik, die wir heute hören, hat nichts mehr mit Gott zu tun. Wenn wir einmal die weltliche Musikszene nehmen, wenn wir unser Radio andrehen, hat diese Musik nichts mehr mit Gott zu tun. Oder ist gerade gegen Gott ausgerichtet. Und deshalb sollten wir meiner Meinung nach genau hinschauen, was in diesen Liedern gesungen wird, die uns umgeben. Und hoffentlich kommen wir nie an den Punkt, dass wir einmal so wie Saul so verzweifelt sind, dass uns nur noch Musik helfen kann. Und wenn, dann hoffe ich, dass es vielleicht Musik ist, die zur Ehre Gottes gespielt wird. Und hoffentlich entwickeln wir auch eine Fähigkeit, dass wir Musik mit ganzem Herzen zur Ehre Gottes singen können. Dass wir Musik nicht dazu nehmen, um unsere Seele zu beruhigen und zu berauschen. Dass wir dann auch zur Ehre Gottes singen, wenn vielleicht der Beat nicht stimmt, wenn vielleicht der Text nicht modern ist oder nicht dem neuesten Trend entspricht oder uns doch vielleicht eine Idee eine Prise von etwas Neuem fehlt. Ich hoffe, dass wir viel mehr darauf achten, dass wir Gott mit ganzem Herzen anbeten. Dass wir Gott anbeten. Ich möchte noch einmal kurz auf den Gedanken zurückkommen, wie wir in dieser Welt mit anderen Menschen, aber eben auch mit Regierungssystemen umgehen müssen. Wir sehen ja auch oft, dass Regierungssysteme sich gegen die Kirche wenden. Mit viel Kraft und Kosten haben zum Beispiel die kommunistischen Führer versucht, die Religion aus dem Land zu verbannen. Das ist ihnen nicht gelungen, im Gegenteil. Unter größtem Leid und mit vielen Schmerzen hat sich immer wieder eine kleine Gruppe gefunden, die den Glauben aufrechterhielt. Selten hat das Christentum eine Massenhysterie ausgelöst oder die Massen begeistert. Und dennoch hat Gott durch alle Zeiten sein Volk aus seinem Tempel zusammengehalten und auferbaut. Und interessanterweise, um noch einmal auf diesen Psalm 127 zurückzukommen, schließt der eben ab, dass Gott uns aus Zion segnet. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich meine Kinder oder die Kinder in dem Alter frage, was heißt das denn, dass Gott uns von Zion segnet? Das außer Fragezeichen ich vermutlich keine Antwort erhalten werde. Aber dass Gott uns von Zion segnet, das heißt letzten Endes, dass er uns von Jerusalem, von dem Ort seiner Macht her segnet. Dass der Erfolg, das Heil, der Sieg von diesem Hügel herkommt, von der Machtzentrale Gottes, an der Christus gekreuzigt wurde. Dort, wo er für uns zum Erlöser wurde. Dort, wo nicht die Kugel in den Abgrund fiel, sondern Christus. An dieser Stelle, da kommt der Segen aus Zion. Dass der Segen aus Zion kommt, heißt letzten Endes, dass das Heil und dass die Erlösung von Gott selbst kommt. David wusste um dieses Heil, das von Gott auskam und bei Gott lag. David hatte recht wenig Vertrauen in sich selbst, obwohl er clever und geschickt war. Dennoch respektierte er alles, was Gott tat. Solange Gott Saul im Amt ließ, wollte David nicht eingreifen, sondern er vertraute ihm, also Gott. Vielmehr, wie wir es hier lesen, lud er sogar die Schuld für diesen grausamen Priestermord auf sich. Schaut einmal in diesen Vers 22. David wird doch hier zum krassen Gegenbeispiel von Saul. Nach oben hin ausgerichtet, achtet er auf Gottes Werk und nicht auf seine eigene Kraft. Und das, was um ihn herum gibt, passiert, das geht ihm so nah, dass er die Schuld von Saul auf sich nimmt. Sicher, er hatte die Menschen dorthin geführt, sicher war David auch beteiligt. Aber an dem Tod, das war nun wirklich nicht Davids Schuld. Und dass ein König seine Priester umbringt, ihr Lieben, das ist nicht berechenbar. Auch das liegt nicht in der Schuld von David. Trotzdem ist er derjenige, der diese Schuld für sich annimmt. Er sagt, ich bin eigentlich der hier schuldig ist. Und David beweist das immer wieder in seinem Leben. Und wir sehen das bei anderen Führern genauso. Ein Mose, der sich vor sein Volk stellt und sagt, strafe lieber mich als dieses Volk. Es ist ganz typisch für die Führer, dass sie sich vor ihr Volk stellen. Und für die geistlichen Führer ist es so, dass diese Schuld, die eigentlich das Volk oder hier in unserem Beispiel den König trifft, dann von den wahren geistigen Führern übernommen wird. Dass die sich in der Schuld sehen. Und so hat sich David viel mehr als wahrer Führer hervorgetan. Und letzten Endes sind unsere Glaubensvorbilder genau an diesem Punkt ein sehr gutes Beispiel und ein sehr gutes Zeichen dafür, dass doch auch Jesus Schuld für andere übernahm. Dass er unsere Schuld übernahm. Genau dieses Amt, das er dort ausübt, zum Opfer zu werden für uns. Genau das sehen wir bei David, aber nicht bei Saul. Jesus war völlig sündlos. Er begann keine Sünde. Er war kein rollender Stein. Und dennoch trat er für unsere Sünde ein und wurde härter bestraft als alle Menschen je zuvor. Das ist wahre Führerschaft. Wir haben heute Jürgen Burkhard Klautke als Ältesten der Gemeinde bestätigt. Ich möchte dir, Jürgen, dieses Bild auch vor Augen stellen. Wahre Führerschaft heißt es, die Last und das Leid der anderen zu tragen, die Schuld der anderen auf sich zu nehmen. Es ist mein Wunsch, dass auch ich als Ältester in dieser Gemeinde die Schuld für andere sehe und mit übernehmen kann, genauso wie du auch. Ich weiß, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun können, sondern dass wir Gottes Hilfe dafür brauchen. Und ich bitte Gott um den Segen für diese Herausforderung. Das heißt, an einer anderen Stelle, dass einer die Lasten des anderen trage. Und ich glaube, das gilt sicher für alle in der Gemeinde. Aber für Älteste ist diese Aufgabe im Besonderen zu beachten. Und im Besonderen dafür, wenn sich Menschen schuldig machen, wenn Dinge passieren, die vielleicht völlig außerhalb des normalen Rahmens sind. An dieser Stelle sind Älteste besonders gefordert und müssen in besonderem Maße aushalten, geduldig sein und sich am allerwenigsten von dem Tagesgeschäft beeindrucken lassen. Der Herr möge uns darin segnen und uns bewahren. Ich möchte uns zum Abschluss dieser Predigt noch einmal die drei Verse aus dem Psalm 57 lesen, die Verse 10 bis 11. Herr, ich will dich preisen unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Leuten, denn deine Gnade ist groß. Sie reicht bis zum Himmel und deine Wahrheit bis zu den Wolken. Erhebe dich, o Gott, über den Himmel, über die ganze Erde, deine Herrlichkeit. Amen.